Ja, auch von mir aus heute Morgen einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe für euch wieder einen Zeltplatz ausgesucht. Das ist bildlich gesprochen, möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich mich zurzeit im 2. Timotheusbrief bewege und immer wieder an diesen Platz so, weiß nicht warum, aber zurückkehre. Und vor allem ein Wort hat mich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr beschäftigt. Und zwar der 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, der Vers 1. Und da heißt es: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das hat mich beschäftigt und ich habe mich gefragt, wie sind die Umstände gewesen, die Paulus hier erlebt hat, durchlebt hat, und was war der Grund dieser Botschaft an seinen Sohn, dieses geliebte Kind, die an Timotheus gerichtet sind. Und ich habe mich gefragt, zunächst mal nach den äußeren Umständen. Ich habe die Predigt überschrieben: In der Gnade leben. Wie kann ich in der Gnade leben? Wie ist das? Wie funktioniert das? Und warum schreibt Paulus das jetzt seinem Sohn, geliebten Sohn, geliebtes Kind? Warum schreibt es Paulus ihm? Und was hat er damit bezweckt? Und jetzt hat es mir natürlich wieder alles zerschossen. Paulus und Timotheus zwischen den Stühlen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Nie mehr Windows 11. Ich habe es ja schon mal gesagt, aber jetzt mache ich ernst. Es gibt ein Problem, das Paulus durchleben muss momentan, und das ist, dass er sich in Rom befindet. Und es gibt ein anderes Problem, das ist, dass der Timotheus sich in Ephesus befindet. Und was waren da die äußeren Umstände? Das heißt, wir kümmern uns jetzt zunächst mal um das Problem in Rom. Da ist nämlich der Paulus. Der Paulus hat nämlich Riesenprobleme. Wir befinden uns im Jahr 67 nach Christus. Und ein gewisser Nero hat dort das Ruder übernommen, hat die Macht, er ist der Kaiser. Und wenn ihr den Namen Nero hört, dann denkt ihr wahrscheinlich mit Sicherheit, das ist nicht gerade so geschickt, dass der Paulus sich jetzt gerade ausgerechnet zu dieser Zeit jetzt in Rom befindet. Kommt's nicht? Okay. Also wie gesagt, der Paulus befindet sich in Rom. Und dort ist dieser Kaiser Nero zugange und treibt sein Unwesen. Er verfolgt die Christen, näht sie zum Teil in Tierhäute ein und lässt sie von wilden Tieren fressen. Oder ja, er tötet sie, er bringt sie um oder er martert sie, er lässt sie verbrennen. Es geschehen Dinge in Rom, die nicht allzu gerade zu günstig sind für den Paulus. Außerdem sind gerade jetzt 3 Jahre herumgegangen, seit eben dieser Nero Rom angezündet hat. Und er schiebt jetzt diese Schuld, dass er das getan hat, schiebt er den Christen zu. Die Christen sind schuld, dass Rom abgebrannt ist. Und wir wissen genau, dass er damit da hinten dran hängt. Also, und dann kommt noch dazu, dass Paulus im Gefängnis ist. Paulus sitzt also im Gefängnis und muss dort in einem römischen Gefängnis, ich sage jetzt mal, das ist kein Urlaub, den jetzt wir alle jetzt in diesen Tagen genießen können. Urlaub im Gefängnis, das ist Wasser und Brot vielleicht, wenn es gut läuft, hat eine harte Pritsche, war vermutlich aus Stein gemauert, da hat er vielleicht ein bisschen Stroh drauf, und ihr wisst, auf Stein und Stroh, da schläft sich's nicht so gut. Und wenn dann der Timotheus erleben muss, dass sein Ziehvater, bei dem er zum Glauben gekommen ist, erleben muss, dass er jetzt im Gefängnis sitzt, ist es auch nicht gerade so erbauend für ihn, dass er erleben muss, dass sein einziger, den, der ihn am besten versteht, jetzt gerade dann im Gefängnis liegen muss oder sich im Gefängnis befindet. Wie gesagt, 3 Jahre zuvor brannte Rom und der Paulus selber schreibt in diesem Brief von sich, in ein paar Kapitel weiter, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Da schreibt einer, der sein Ende nahe sieht. Da schreibt einer, der weiß, was jetzt als nächstes auf ihn zukommt. Und wenn du jetzt vielleicht in derselben Situation dich befinden würdest, wenn du sagst, ich schreibe jetzt hier, dass jetzt ich irgendwann mal in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen nicht mehr leben werde, ich mache mein Testament, da könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht gerade so einfach ist für den Paulus, das zu schreiben. Aber er sieht es so, dass er als Trankopfer geopfert wird. Er macht einen Abschied mit dem Timotheus. Und das ist wahrscheinlich auch der letzte Brief, den er geschrieben hat, der uns in der Bibel überliefert worden ist, dass dieser letzte, der zweite Timotheusbrief, das letzte ist, was der Timotheus, was der Paulus geschrieben hat. Das heißt, es ist ein Testament, es ist etwas, was dem Paulus ganz besonders wichtig ist, was er dem Timotheus weitergeben möchte. Und das Problem ist aber auch noch dazu, dass Paulus alleingelassen worden ist. Paulus befindet sich nicht nur im Gefängnis, er hat nicht nur eine trostlose Aussicht auf das Zukünftige, was noch kommt. Er schreibt dann, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Also er schreibt dem Timotheus, komm zu mir, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Cresens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Das heißt, der Paulus ist im Grunde genommen alleine. Niemand steht ihm bei, niemand ermutigt ihn, niemand klopft ihm auf die Schulter, wird schon nicht so schlimm kommen, wie es kommt vielleicht oder wie es aussieht. Es ist keiner, der ihm Mut macht, es ist keiner da, der ihm eben diesen Mut gibt und auch diese Gemeinschaft mitgeben, in dieser Gemeinschaft mitgeben kann. Da ist keiner, der sich um ihn kümmert, der ihn tröstet. Im Gegenteil, sie laufen davon wie die Hasen. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Paulus hat ein Verhör, wo er sich rechtfertigen muss, was das für eine Botschaft ist, die er da weitergibt. Was tun alle? Die laufen alle davon. Wie die Hasen laufen sie. Es wird immer schneller. Diejenigen, die eigentlich mal bei ihm waren, die ihm Trost geben sollen, alles wirklich gute Christen vielleicht, aber sie laufen davon. Sie unterstützen ihn nicht, geben keinen Trost, sie lassen ihn im Grunde genommen alleine. Und dann gibt es ein zweites Problem. Und ich habe jetzt gerade einen trockenen Mund, ich drücke meinen Schluck Wasser. Ja, es gibt ein zweites Problem. Wir wenden uns jetzt von Rom nach Ephesus. Und da haben wir ein Problem, dass die Gemeinde sich verändert hat. Und ihr, die ihr jetzt in Prag wart, habt ja die 7-Cent-Schreiben durchgemacht. Und ihr wisst ja genau, was in Ephesus drin steht. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So muss es Johannes in der Offenbarung festhalten, was Gott ihm sagt. Ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und was dort zu einem Höhepunkt des Lebens der Gemeinde dargestellt wird, dass sie im Grunde genommen diese Gemeinde die erste Liebe verlassen hat, das findet dort seinen Höhepunkt. Und diese Entwicklung hat aber vorher schon begonnen. Die hat irgendwann mal eingesetzt. Sie hat irgendwann mal begonnen mit ersten Anzeichen. Und so wird auch in dieser Gemeinde was beschrieben, in diesem zweiten Timotheusbrief, da lesen wir weiter dann im zweiten Kapitel, das sind dann gerade ein paar Verse weiter, die dann kommen. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem Werke, jedem guten Werke bereit. Das heißt, es sind Menschen in dieser Gemeinde gewesen, die einen zur Ehre, die werden mit Gold und mit Gold und Silber verglichen, also etwas, was einen großen Wert hat, ein Gefäß, das wirklich schön ist, was wertvoll ist, was einen Wert hat. Und es gibt auch dann auch Gemeindeglieder in dieser Gemeinde, die eben nicht diesen Wert haben. Die sind Gefäße zur Unehre, die von dem Hausherrn im Grunde genommen nicht gern verwendet werden. Ja. Und dann gibt es noch was, Timotheus steht im Grunde genommen in einem Zwei-Fronten-Krieg, also zwischen Rom und Ephesus. Ihr Lehrer hat die Gemeinde verändert. Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 8 lesen wir da. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und wie ich dir in Vers 1, Vers 8, er hat uns reichlich gegeben, hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Halt, jetzt bin ich selber verkehrt, sorry. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteiltest, nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Also in diese Gemeinde sind ihre Lehrer hineingekommen. Die haben gemeint, man muss mit Geschlechts, mit Gesetz die Gemeinde erfüllen. Sie sollen diese Geschlechtsregister, die in diese Gemeinde hineingetragen haben. Aber was ist das Ziel von solcher Gesetzlichkeit? Das Ziel dieser Gesetzlichkeit ist keine Liebe. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist im Grunde genommen gut. Aber es muss entsprechend, so heißt es hier, das Gesetz muss entsprechend so gesetzesmäßig verwendet werden. Das Gesetz an sich ist gut, aber ich kann es auf zwei Weisen gebrauchen. Ich kann es auf zwei Weisen verwenden. Ich kann es einmal oder ich muss es nur dann dazu verwenden, dass es gesetzmäßig verwendet wird. Das heißt, wenn ich im Autoverkehr oder im Straßenverkehr zu schnell fahre und werde geblitzt, dann muss ich damit rechnen, dass ich etwas bezahlen muss, dass ich eine Strafe bekomme. Und das Gesetz muss erfüllt werden. Das Gesetz aber ist dazu da, um nur festzustellen, dass die Carola oder der Heinrich zu schnell gefahren sind. Ich denke, jeder war schon mal in dieser Situation drin, dass er erwischt worden ist in irgendetwas. Aber es ist nur das Gesetz da, um das festzustellen. Wenn ich jetzt meine, wenn ich das Gesetz erfüllen will, um ein besserer Mensch draus zu werden, das Gesetz macht aus dir keinen besseren Menschen. Das Gesetz macht aus dir keinen besseren Menschen, dass du jetzt in Zukunft besser fahren wirst. Das Gesetz stellt nur fest, dass du schneller gefahren bist. Du kannst aber nicht meinen, wenn ich das Gesetz erfüllen werde, werde ich ein besserer Mensch. Und eben diese Gesetzeslehrer haben hineingebracht, dass sie das Gesetz erfüllen, ihr müsst das Gesetz erfüllen, damit ihr zu besseren Menschen werdet. Und das ist ein Irrtum. In 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18. Moment. 16 bis 18. Denn sie werden die unheiligen Lehrer Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird sie um sich fressen wie ein Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und sie den Glauben mancher zerstören. Sie haben gefordert, dass sie das Gesetz erfüllen, dass die Juden, die in diese Gemeinde hineingekommen sind und wollen, dass sie das Gesetz erfüllen, eigentlich nur dazu führt, dass sie von der Wahrheit abirren und die Gottlosigkeit in der Gemeinde weiter fortschreitet. Und dann 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. In dieser Gemeinde hat der Hochmut sich breit gemacht. In dieser Gemeinde hat der Egoismus sich breit gemacht. In Ephesus hat die Liebe gefehlt. Sie waren lieblos im Umgang miteinander. Das alles führt in der Gesetzlichkeit dazu, sie waren vergnügungssüchtig. Sie haben sich im Grunde genommen so verhalten, wie ich es gerade vorgelesen habe. Das wird in der Zukunft der damaligen Zeit auch in Ephesus geschehen sein. Aber es hat den Anspruch eines frommen Äußeren, aber innen drin haben sie die Kraft nicht gehabt, haben die Kraft nicht besessen. Die Gesetzlichkeit hat in Ephesus über die Liebe gesiegt. Die Gesetzlichkeit hat in Ephesus über die Liebe gesiegt. Du nun, mein Kind, sei stark oder erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. So steht es eigentlich hier wortwörtlich. Erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und wenn wir nun diesen Satz lesen, mein Kind, hat das eine ganz andere Bedeutung. Ich denke nicht, dass er gesagt hat, komm mein Kind oder kommt ihr Kinder, kommt mal her, ich will euch einen guten Ratschlag geben. Er sagt es nicht so, das ist nicht so ein oberflächlich hingesagter Satz. Ich denke, dass Paulus ihm sagen will, du Timotheus, ich war dabei, als du zum Glauben gekommen bist. Ich durfte dabei sein, wie du neues Leben bekommen bist, neues Leben bekommen hast. Ich durfte dabei sein, wie du dieses Bekenntnis gesagt hast, wie du dieses Bekenntnis, dass du an Jesus Christus glaubst, dass du das gesagt hast in meiner Gegenwart und dass ich auch das bekannt habe, dass selbst ich das bekannt habe vor vielen Zeugen. Und ich glaube, dass Paulus ihm sagen will, ich bin das gewesen und deswegen möchte ich dir diesen Zuspruch geben, dass du mein Kind bist, dass ich weiß, ich bin dieser Zeuge, dass du das alles getan hast, dass du das alles angenommen hast und dass du in dieser Liebe weiter als Kind dieses kindliche Vertrauen haben sollst, wie du es damals gehabt hast, dass du es auch jetzt haben sollst, dass du jetzt Jesus Christus wie ein Kind vertraust. Der Herr stand mir bei, so hat es dann der Paulus erlebt, dass er gestärkt wurde und er stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Welch ein Zeugnis, dass der Paulus den Mut hat, in dieser Situation den Mut hat, dieses Bekenntnis hinauszubringen. Also ich weiß nicht, ich hätte mir die Hosen voll gemacht. Ich hätte nicht diesen Mut gehabt, den der Paulus jetzt hier an den Tag legt. Er hat irgendwie etwas gehabt in sich, dass er diesen Mut gehabt hat, vor diese Leute zu stehen und ihnen dieses Bekenntnis zu sagen, dass Jesus Christus ihn erlöst und errettet hat. Und er hat denen im Grunde genommen eine Predigt gehalten. Er hat sie evangelisiert, er hat ihnen die Wahrheit dargeboten, dass sie Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen können. Und er ist aus den Rachen des Löwens gerettet worden. Wir wissen, dass er später das nicht mehr überlebt hat, Wann er zu Tode gekommen ist, weiß man, glaube ich, nicht so genau. Aber er ist jetzt in dieser Situation, hat er erlebt, wie Gott treu ist, wie er ihn gerettet hat. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist ein wunderschöner Satz. Und ich wünsche mir, dass du diese Treue Gottes erlebst, dass du diese Treue Gottes im Alltag erlebst, dass du diese Treue Gottes jede Sekunde, jede Minute deines Lebens erfährst. Wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Wir sind berufen, dass du in die Gemeinschaft Gottes treten kannst, gehen kannst. Und es gibt nur einen Weg zu Jesus Christus, dass du zu ihm gehst, dass du zu ihm kommst, dass du freiwillig zu ihm kommst. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie hat Gott sich offenbart? Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt, wie er ist in seinem Wesen. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat diese Gestalt, die jetzt vor euch steht, zum Beispiel angenommen und hat in dieser Gestalt den Vater präsentiert. Er hat in der Welt gezeigt, wie Gott wirklich ist. Gott ist im Grunde genommen etwas, was Güte, was Gnade und Wahrheit hat. Und das hat er uns gezeigt, als er Mensch geworden ist, haben wir in Jesus Christus wirklich die Gnade und die Herrlichkeit und die Wahrheit Gottes gesehen. Die Frage ist, wie lebe ich in dieser Gnade? Wie willst du das realisieren heute Morgen, wenn ich euch mit dem Mikrofon jetzt durch die Reihen gehe? Wie wirst du diese Gnade leben? Oder wie lebst du diese Gnade? Wenn Paulus dem Timotheus schreibt, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist, wie machst du das ganz praktisch? Heute Morgen oder übermorgen, in der nächsten Woche, wie tust du das? Wie kann Gnade einen Menschen in einer solchen Situation Stärke vermitteln, habe ich mich gefragt. Wie kann Gnade in einer solchen Situation, die der Paulus durchlebt hat, Stärke erfahren? Gnade haben wir ja am Anfang schon, durch Heinrich hatte ich ja die Frage gestellt, was bedeutet Gnade? Es ist eine unverdiente Güte, es ist eine Gunst, es ist jemand, der etwas dir schenken möchte. Es ist eine Gnadenerweisung, die du nicht verdient hast. Es ist ein Geschenk. Wie zum Geburtstag bekommst du Geschenke und der dir das Geschenk gibt, möchte dir eine Freude damit machen. Du hast es nicht verdient. Ja, gut, dass du Geburtstag hast, ja, klar. Aber mit der Gnade verhält es sich nochmal so, es ist dann nicht mal ein Anlass, dass du überhaupt Geburtstag hast. Gott möchte dir Gnade schenken. Im Gegensatz von Gesetz und Gnade. Das Gesetz fordert nur, Gnade gibt freiwillig. Das Gesetz kannst du nicht erfüllen, wenn du nur einen Punkt des Gesetzes nicht erfüllt hast oder versagt hast, dann bist du ein Gesetzesbrecher. Und das wird vor Gott nicht ausreichen, dass du dich danach immer wieder anstrengen willst, noch ein besserer Mensch zu sein, dich ja nicht zu schnell zu bewegen mit dem Auto auf der Straße. Du wirst es nicht mehr schaffen, du hast schon versagt. Aber Gnade ist freiwillig. Gnade ist etwas, das freiwillig geschieht, dass du von Gott Gnade begnadigt wirst, ist etwas, was du dir nicht selber erwarten oder erfüllen kannst. Gnade ist das Mittel, durch welches uns Gott alles zukommen lässt, was wir zum Leben benötigen. Man kann dieses vielleicht so vergleichen. Die Gnade ist wie ein Trichter, in dem Gott alles oben reinschüttet, was wir zum Leben brauchen. Wenn du jetzt vielleicht darum betest, ja, also ich bräuchte für meine Aufgaben in dieser Gemeinde, damit ich von A nach B komme, bräuchte ich unbedingt einen Mercedes. Ja, das kann vielleicht gut und recht sein, aber wenn du mal genau auf dein Bankkonto schaust und dort feststellen musst, oh, ein Mercedes wird es wohl nicht werden. Es könnte vielleicht ein Golf oder ein Fiat Cinquecento rauskommen. Dann weiß Gott, dass du das vielleicht brauchst, dann kannst du dir das aber auch kaufen. Aber dann ist das kein Mercedes, sondern es ist ein Fiat. Aber du kannst damit deine Aufgaben in dieser Gemeinde auch bewältigen. Gnade ist wie ein Trichter, das alles sammelt. Und wenn wir beten darum, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen, dann kommt das dann unten auch an. Gnade ist das Mittel, durch welches Gott uns alles zukommen lässt, was wir zum Leben benötigen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir haben diese Gnade und Wahrheit in Jesus Christus gesehen. Und er möchte uns diese Gnade schenken. Er möchte uns zeigen, dass Gott anders ist, als wir Menschen das immer wieder meinen, wie Gott zu sein hat. Wir denken uns immer aus, ja, Gott muss so und so handeln. Aber das ist eine falsche Ansicht. Wir können Gott nicht irgendwie ein Euro-Stück in einen Automaten stecken und unten kommt eine Cola raus. So ist Gott nicht. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das Gesetz hatte die Aufgabe, das Volk bei der Stange zu halten. Das Gesetz hatte die Aufgabe, das Volk Israel da zu halten, dass sie nicht davonlaufen. Und sie haben immer wieder gegen dieses Gesetz versagt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gebaut. Sie haben Gott angemurrt. Sie haben Gott gesagt, ja, wir haben nichts zu trinken, wir haben nichts zu essen. Sie haben immer wieder versagt. Die Geschichte vom 1. Mose bis zum Ende der Bibel ist immer nur von dem Versagen des Menschen gegenüber Gott und seinen Geboten beschrieben. Und so hat Gott sich gezeigt und das Gesetz ist durch Moses gegeben worden, die Gnade und die Wahrheit aber durch Jesus Christus. Wir müssen zu Jesus Christus gehen, um dort Gnade und Wahrheit zu finden. Johannes 1, Vers 14. Wir empfangen eigentlich Gnade zu Beginn unseres Glaubens, Vergebung und Erlösung. Und dann denken wir, das war's. Natürlich, das stimmt. Wir empfangen zu Beginn unseres Glaubenslebens, dass wir Jesus Christus erkennen, empfangen wir Gnade und Vergebung und haben neue Hoffnung, haben eine Erlösung. Wir werden befreit von unserer Schuld und erleben Gnade zum ersten Mal in unserem Leben, wie Gott wirklich ist. Und dann denken wir, war es das? Und das ist ein Irrtum. Zu Beginn unseres Glaubenslebens, aber danach ist Gottes Gnade an jedem Tag unseres Lebens wirksam. Wir brauchen die Gnade jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Entschuldigung, ist alles ein bisschen durcheinander. Eine Erweisung der göttlichen Gnade folgt der anderen. Wir brauchen die Gnade Gottes jeden Tag. Es ist nicht nur bei unserer Bekehrung so gewesen, sondern wir brauchen sie auch jetzt und heute. Jetzt in dieser Minute brauchen wir die Gnade Gottes. Wenn wir dieses Wort, mal dieses kleine Wort, Moment, guck's mal, dass ich das so finde, ja, tut nichts. Dieses kleine Wort Gnade um, das unterstrichene Wort, diese zwei Buchstaben, wenn wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, dann heißt es eigentlich anti. Dieses kleine Wort heißt anti und wird im Sinne von gegen Also ich bin anti, ich bin gegen irgendwas. Es kann aber auch anstelle von eingesetzt werden. Und dann heißt es, aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer wieder neue Gnade nehmen. Das heißt, anstelle der vielleicht gerade als Beispiel verbrauchten Gnade für das, was ich gerade eben getan habe, kann ich wieder neue Gnade nehmen. Ich kann anstelle der verbrauchten Gnade, die ich gerade gebraucht habe, kann ich immer wieder neue Gnade nehmen. Und was wir noch beachten müssen, diese Gnade muss genommen werden. Wenn wir diese Gnade nicht nehmen, dann stellen wir Gott auf die Seite. Dann sage ich, ich werde allein damit fertig. Ich kann meine Situation allein regeln. Ich kann alles selber machen. Ich brauche Gott im Moment nicht, wenn ich diese Gnade nicht nehme. So lasst uns nun, so heißt es im Hebräerbrief, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wie können wir kommen? Mit Freimut. Ich brauche kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich kann mit Freimut, übersetze ich es mal, zu Gott kommen. Ich kann zu ihm gehen. Wir haben keinen Richter Gott mehr. Wir haben keinen, der uns mit dem Finger bedroht. Wenn du nicht, wehe, wehe, du kommst so, wie du bist, als schmutziger Sünder zu mir. Wir dürfen diesen in freiem Mut hinzutreten, zu was? Zum Thron der Gnade. Wir finden einen Gott vor, der will, dass wir zu ihm kommen. Der möchte, dass wir ihn bitten. Der möchte, dass wir ihm unsere Not schildern. Der möchte, dass wir alles rauslassen, was uns bedrückt, was uns Not macht. Wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Du brauchst heute Morgen kein schlechtes Gewissen mehr haben. Du kannst zu Gott kommen, du kannst vor diesen Thron der Gnade treten, du kannst ihm sagen, was dich bedrückt und was, wo es dir klemmt, wo es bei euch in der Familie klemmt oder wo es euch bei euch in eurer Beziehung klemmt. Du kannst vor diesen Thron der Gnade hintreten. Und was erfährt man dann dort? Ihr werdet Hilfe finden und sogar noch zur rechtzeitig, also so rechtzeitig, dass alles passt, dass ihr keine Sekunde zu spät seid. Ihr werdet diese Hilfe von Gott bekommen. So heißt es doch auch im Philipperbrief: Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sag, was du brauchst. Sag, was du hast. Sag, was dich bedrückt. Lass deine Lasten los. Lass sie los und leg sie dorthin vor diesen Gnadenthron, wo du weißt, da werde ich Hilfe bekommen. Und zum Schluss noch diesen Vers. Ingrid, wie ist die Telefonnummer? 5015. 5015, ja, so heißt es, rufe mich, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wer von euch hat diese Erfahrung schon gemacht? Wer hat Gott erlebt? Zeig's mal mit den Fingern. So viele haben erlebt, dass Gott euer Gebet erhört hat, gehört hat. Und habt ihr erfahren, dass er geholfen hat, dass er in irgendeiner Art und Weise euch nicht hat hängen lassen, sondern er hat euch durchgetragen, er hat euch das gegeben und sogar vielleicht, und so habe ich erfahren, immer wieder darüber hinaus mehr, als ich erwartet und erhofft hatte. Und das war auch eine Zeit, als wir in der Bibelschule waren. Wir haben im Grunde genommen, das war 1987, sind wir losgezogen. Wir wussten, dass das jetzt unser Platz war für die nächsten 3 Jahre. Wir haben alles im Grunde genommen aufgegeben. Wir mussten eine Wohnung bezahlen. Wir haben dort keine Wohnung geschenkt bekommen. Wir mussten sie mieten 3 Jahre lang. Und wir sind haben unser Geld, unser Erspartes dahingegeben. Aber nach den 3 Jahren, als wir wieder weggezogen sind, als wir heimgekommen sind, haben wir mehr gehabt, als wir vorher gehabt haben. Gott hat uns durch die 3 Jahre hindurchgebracht. Und er hat es überreich gesegnet und wir hatten mehr, als wir losgezogen waren. Diese Erfahrung möchte ich euch weitergeben. Gebt diesen Mut, erstarkt in der Gnade, seid bereit, mutig zu sein, seid bereit, Gott vor diesem Gnadenthron zu nerven, will ich fast sagen. Nerv Gott vor dem Gnadenthron, liegt ihm in den Ohren und sagt ihm, was euch bedrückt. Werdet stark in der Gnade, indem ihr in der Gegenwart Gottes tretet und eure Anliegen vor ihm kund werden lasst. So hat es Paulus wahrscheinlich dem Timotheus mit auf den Weg gegeben, als ein Kind, als vertrauensvoll dem Vater gegenüber zu sein und zu erwarten, dass er ihn durchträgt. Amen.